Kino oder Couch wird euch präsentiert von unserem Kinopartner Sinister. Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kino oder Couch. Heute wieder in einer besonderen Konstellation, also nicht, dass sich irgendwas verändert hat in der Liebe zwischen Tim und mir, sondern wieder auf Distanz leben wir unsere Leidenschaft für Kino oder Couch aus. Ich bin mittlerweile in Los Angeles in Vorbereitung auf die Oscars und Tim sitzt im wunderschönen Hamburg.
Mein lieber Tim. Naja, das stimmt ja nicht ganz, mein Lieber. Im wunderschönen Hamburg kann man nun wirklich nicht sagen. Ich sitze im verregneten Hamburg hier.
Okay.
Und du, nehme ich mal an, so wie ich das aussehe, man sieht ja nur so einen Ausschnitt von deinem Hotelzimmer dahinter dir. Du sitzt im sonnigen L.A., oder?
Ja, also die Sonne scheint, Himmel ist blau. Dazu muss man sagen, es war ja letzte Woche extrem schlechtes Wetter hier. Überflutung gab es, sogar Schneefall am Hollywood-Sign. Mittlerweile bessert sich das Ganze, aber es ist nicht so wie in den vergangenen Jahren. Da hatten wir ja mal so 20, 25 Grad. Jetzt sind es so 10 bis 14 Grad. Und aller Voraussicht nach soll es am Oscar Tag mal wieder regnen. Aber da hat sich die Academy darauf vorbereitet. Die wollen diesmal ein blickdichtes Dach bauen über den roten Teppich, damit sie nicht mehr vom Wetter abhängig sind. Und ich bin mal ganz gespannt, was da genau passiert. Aber und
wirst du denn unter dem blickdichten Dach auch stehen dürfen?
Nee, oder? Nur die Stars. Ich muss nur im Regen stehen. Das wäre derbe, ne? Stell mir vor, 6 Stunden lang stehe ich da in meinem Smoking, triefen nass bis auf die Unterbüchs. Aber nein, also da ist das Volk genauso wie die Superstars unter dem Dach geschützt. Und ich freue mich, ich habe richtig Bock. Also das ist echt spannend. Die Reise hier war echt ein bisschen, Anreise war ein bisschen schwierig. Schneefall in Frankfurt, Flugzeug wurde enteist, 2 Stunden zu spät gestartet. Dann kam ich hier an, Mietwagen nicht da. Dann kam ich im Hotel an, wohlgemerkt nachmittags um 5. Und dann haben sie mir gesagt, Herr Gätchen, Ihr Zimmer ist noch nicht bereit. Ich so, um 5 Uhr fucking nachmittags, wollt ihr mich veräppeln oder was? Meinten sie, ja, da hatten wir einen VIP-Gast vorher drin, der hat gerade erst ausgecheckt. Hab ich gesagt, das ist doch nicht mein Problem.
Ja, und welcher war das? Warst du nicht gleich gefragt, welcher VIP-Gast?
Ja, habe ich, aber das dürfen die ja nicht sagen. Und dann meinte sie so netterweise, ja, Herr Gätchen, wir können Sie aber auch upgraden auf eine Presidential Suite. Habe ich gesagt, das klingt ja geil. Aber die Differenz müssen Sie bezahlen. Habe ich gesagt, nee, mach mein Zimmer sauber. Ach, ist herrlich.
Zahlt das nicht dein Sender ProSieben dann,
bist du des Wahnsinns. Also alle müssen sparen und ich habe ja ein schönes Zimmer und Präsidentin. Also ich bin ja zum Beispiel, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich beruflich unterwegs bin, ich mag das gerne, wenn es so ein kleines, kompaktes Zimmer ist. Ich bin ja so ein Schisser, ne? Ich hasse ja Horrorfilme und wenn ich dann zu großes Zimmer habe oder hinter mir ist ein Badezimmer oder hinter mir ist ein Kleiderschrank hinter dem Bett, dann drehe ich durch. Das kann ich überhaupt nicht.
Verbarrikadiere ich. Guckst du auch abends, wenn du, bevor du in die Schränke rein und
unter das logisch. Bett... Logisch. In den Schrank und das Bett. Ich verbarrikadiere die Tür abends, damit da nichts reinkommt und so. Und dann habe ich irgendwann mal überlegt, ist das doof, wenn ich die Tür verbarrikadiere, dass keiner reinkommt, aber wenn es ein Geist ist, der kann ja überall durch, dann komme ich ja nicht schnell genug wieder raus. Ja, völliger Quatsch. Egal. Timmy, mein Lieber, aber Kino oder Couch bei dir?
Bei mir war es Couch, weil momentan so viele Sachen starten. Ich komme wirklich nicht so richtig hinterher. Und unser schöner Podcast hier irgendwie, der übt ja auch so ein bisschen Druck auf einen aus. Man soll ja oder muss ja auch viel gucken irgendwie, damit wir immer neuen Stoff haben, über den wir reden können irgendwie. Und ab und zu gibt's ja auch Wochen irgendwie, wo man das Gefühl hat, so, hey, ich habe Netflix leer geguckt, irgendwie bei Amazon läuft auch nichts mehr. Momentan starten eine ganze Reihe spannender Sachen, die man sich angucken muss. Und gestartet habe ich diese Woche mit der neuen Amazon Prime-Serie Daisy Jones and the Six.
Oh. Ja. Okay, und? Kann die was?
Sie braucht ein bisschen Zeit, um in Gang zu kommen. Ich muss ein bisschen ausholen. Einmal ganz kurz vielleicht erzählen, worum es dabei geht bei dieser. Es ist eine Serie, die beruht auf einem Bestseller von einer jungen Autorin, ich glaube Taylor Jenkins heißt sie, die die Geschichte einer fiktiven Rockband erzählt, die in den 70ern große Stars werden und sich dann auflösen. Und dieses Buch erzählt halt auch in Interviewform. Also die Mitglieder der Rockband werden in diesem Buch die ganze Zeit interviewt. In Interviewsequenzen erzählt das Buch von dem Zerfall der Band und warum sie sich am Ende getrennt haben.
Weißt du, was mich das erinnert? Kann ich dich ganz kurz unterbrechen? Du hast mir doch mal von Mötley Crüe Dirt gegeben.
Das Buch Dirt, Geschichte von Mötley Crüe.
Oh, Wahnsinn, das ist ja auch in Interviewform, ne? Wo sie alle aus ihrer Perspektive diesen Zerfall der Band und dann, Wahnsinn. Aber das finde ich ganz cool, die Idee. Okay, erzähl weiter, Entschuldige.
Genau, die Idee ist sehr, sehr, sehr charmant und so ist letztendlich auch die Serie jetzt umgesetzt. Also das ist so eine Art Mockumentary, ja? Also man sieht die Mitglieder dieser Band dann immer die in Interviewsituationen, wie sie erzählen, was damals passiert ist und dann Schnitt in die Situation dann jeweils rein. Und ich bin einfach großer Fan dieser Zeit der 70er und der Musik, die da entstanden ist. Und dieses Buch hat auch als Vorlage die Band Fleetwood Mac und die Liebesgeschichte zwischen der Sängerin Stevie Nicks und dem Gitarristen Lindsey Buckingham von Fleetwood Mac. Und ich liebe Fleetwood Mac, ich liebe die Eagles, ich liebe den Sound dieser Zeit, also diesen West Coast Sound auch. Und das ist auch die Musik, die Daisy Jones and the Six spielen in der Serie. Deshalb war ich davon ohnehin erstmal angefixt. Ich mag die Mode. Es ist ohnehin, können wir alle, du kannst dich auch schon mal darauf vorbereiten, Steven, es wird dieses Jahr ein großes 70s-Mode-Comeback geben. Du kannst deine alten Schlaghosen wieder rausholen. Ich bin sehr gespannt.
Wie ich habe von früher nur eine Jeansjacke aus Jeanshosen genäht. Die hole ich wieder raus.
Buja. Sehr, sehr spannend. Also ich kann dir sagen, da wird modetechnisch einiges passieren. Also das läutet diese Serie auch ein bisschen mit ein, dieses 70s-Comeback, was uns da erwartet. Und am Anfang, die Serie brauchst du ein bisschen, um in Gang zu kommen. Du denkst auch am Anfang so, brauche ich jetzt zum 192. Mal die Geschichte des Rock'n'Roll und einer Band mit Drogen, Alkohol und Groupies? Und hat man das nicht alles schon 10 Millionen Mal gesehen? Es ist sehr charmant erzählt und die Serie kommt so Stück für Stück in Gang. Es gibt bislang nur 3 Folgen bei Amazon Prime. Und das ist auch so, warum machen die das jetzt neuerdings irgendwie? Also jetzt, die ersten 3 Folgen sind gestartet und jetzt müssen wir jede Woche auf eine neue Folge starten. Was soll denn das? Wofür brauche ich denn Streamingdienst, wenn ich nicht das in einem durchgucken kann?
Ja, aber das ist ja bei Ted Lasso so, bei Shrinking so, das ist ja bei ganz vielen großen Serien so. Ich finde das ja okay. Ich finde es ehrlich gesagt auch gar nicht so schlecht, dass es in die Richtung geht. Das ist ja so ein bisschen das Gucken von früher, dieses Momentum wieder zu erzeugen, so das Talk of the Town zu machen, weil dadurch kontrollieren sie natürlich, dass dich die Leute darüber auslassen, über die sozialen Medien. Wenn du es einmal in einem Rutsch durchguckst, dann laufen die ja immer Gefahr, dass der eine oder die andere etwas verrät und sozusagen dieses Guckerlebnis versaut. Ich finde das ehrlich gesagt ganz spannend. Mir geht es zwar auch auf den Keks, wenn ich das gucke und so total danach lechze, dass es weitergeht, aber ich finde es grundsätzlich eine gute Idee, wieder in die Richtung zurückzugehen.
Ja, die haben, das Problem hierbei war, also für mich, dass die ersten 2 Folgen waren okay. Also okay. Ich finde die Darsteller gut, ich fand es ganz unterhaltsam, aber ich war schon so, ob ich da wirklich bei der Masse an Sachen, die man so gucken kann, ob ich wirklich dabei bleibe. Aber dann haben die gefühlt, ich habe das Gefühl zu mir, also alle, ihr müsst das alle mal gucken und dann sagen vielleicht, ob ihr das genauso seht, das Gefühl mit der Musik. Oh ja. Also erstmal vielleicht eine Sache noch vorweg. Man muss Bock auf die Musik haben, wenn man das, weil es wird viel gesungen und geschrammelt und so weiter in dieser Serie. Und wenn man die Musik kacke findet, dann ist man auch nicht so richtig dabei. Aber was, die haben so einen Trick angewandt, den ich total spannend finde, nämlich, dass diese Band von der ersten Folge, am Anfang sind die noch sehr hölzern, kein guter Sound, die Songs sind so ulalala, also man kommt nicht so richtig rein. Zum Ende der 3. Folge, und das kann ich, glaube ich, erzählen, ohne zu spoilern, kommt es zum ersten Mal dazu, dass die Hauptfigur Daisy Jones mit einem Mann zusammen singt, die gründen dann gemeinsam eine Band. Das ist so der Start von dieser Band Daisy Jones and the Six. Mhm. Die sind zum ersten Mal im Studio zusammen und singen dann. Und dieser Song ist so großartig. Okay. Und das ist so das Ende. Und irgendwie, als wenn sie da nochmal alles aufgedreht haben irgendwie. Also das ist das erste Mal, dass man wirklich von der Musik richtig gepackt wird und denkt, wie geil. Und das so rückblickend habe ich fast das Gefühl, die haben das richtig so aufgebaut, dass die am Anfang nicht so geil klingen und du wirklich so die Entstehung und Entwicklung dieser Band so ein bisschen so Stück für Stück miterlebst, bis zu diesem magischen Moment, wo die selbst merken in der Serie auch, ey, wir haben hier was gemeinsam, wir können wirklich was Cooles hinkriegen.
Ja, das ist super. Da kriege ich immer Gänsehaut. Das ist super cool.
Ja, und das hat die letzte Folge hat diesen Gänsehautmoment.
Also das klingt genau nach einer Serie nach meinem Geschmack, weil ich bin ja auch ein Riesenfan von Almost Famous. Das ist ja immer noch einer meiner absoluten Lieblingsfilme, Kate Hudson, wo es ja auch um diese Band geht und Groupie und den Rolling Stone, diesen jungen Reporter, der sozusagen mit denen mitreist. Da gibt es ja auch diese Tiny Dancer-Sequenz.
Wie sie im Bus alle zusammenfahren. Und lustig, wo du das sagst, genau das ist der Film Almost Famous, an den ich auch die ganze Zeit überdenken musste. Und wer den mag, ich glaube, der wird auch diese Serie mögen. Und weil es genau dieses Gefühl hat, die Musik, die ganze Ausstattung, die Kostüme, das ist alles wirklich perfekt umgesetzt. Und die Darsteller sind auch gut. Und da hatte ich am Anfang so ein bisschen meine Bedenken. Die Hauptrolle Daisy Jones spielt Riley Keough, die Enkelin von Elvis, die echt gut singen kann. Die war vorher keine Sängerin. Die hat für die Serie singen gelernt und macht das echt, echt doll. Dann spielt mit Camilla Morone, das ist die Ex-Freundin von Leonardo DiCaprio. Also jetzt
welche ich glaub, von den
die letzte 25
weil die 25 Jährige. Geworden ist
genau die 25 die geworden okay. Er trennt sich immer von seinen Freundinnen, wenn sie 25 werden, dann trennt er sich von ihr. Das war die letzte, also mit glaube 2-3 Tage nach ihrem 25. Geburtstag hat er Schluss gemacht und da habe ich immer gedacht, oh, die haben sie bestimmt nur besetzt, weil sie halt zu dem Zeitpunkt, als sie damit angefangen haben die Serie zu drehen, sie die Freundin von Leo war, aber die macht es echt gut. Also
ah, cool.
Suki Waterhouse, Model, spielt da auch ihre erste größere Filmserienrolle, macht das auch super. Also ich finde den Cast gut. Und jetzt mit Folge 3 bin ich da voll drin und freue mich darauf, dass es nächste Woche weitergeht.
Daisy Jones and the Six. Und weißt du, was das Schöne ist? Ich bin ja in einem Hotel in West Hollywood, in dem Anders Hotel. Und das ist ein ehemaliges Rock'n'Roll Hotel. Ne? Also hier hängen ganz, ganz viele Bilder und Platten. Wenn ich hier nach links gucke in meinem Zimmer, Steve Miller Band, eine alte Platte von Jimi Hendrix, eine alte Platte. Dann unten gibt es so geile, super coole Aufnahmen von Bands, also auch von Tina Turner in den 60er und 70er Jahren auf Tour und so. Das ist ja hier sozusagen das Epizentrum, weil du vorhin gemeint hast, das ist dieser West Coast Sound.
Genau.
Das ist ja total spannend. Und was ich daran auch interessant finde, ist, dass diese alten Zeiten, ne, die 60er, 70er und 80er Jahre, ja auch seriell gerne genommen werden, weil ich das Gefühl habe, dass sie sich dann nicht mit diesem ganzen Handy-Quatsch und Computer-Quatsch und Social-Media-Quatsch auseinandersetzen müssen, sondern dass du kannst es viel straighter erzählen, ohne komplett den Faden zu verlieren. Also finde ich total cool. Aber
genau, eine Sache muss ich noch mal ganz kurz irgendwie, und dann bevor wir zum nächsten Thema rübergehen, irgendwie über Daisy Jones sagen. Produziert von Reese Witherspoon.
Oh.
Ihre Produktionsfirma. Oh. Ja, und das ist wieder, ja, der Ansatz, haben wir ja schon mal drüber gesprochen, von der Reese, junge Autorinnen zu fördern, junge Filmemacherinnen zu fördern. Also Regie haben dort auch Frauen geführt. Und vor allem auch weibliche Geschichten zu erzählen. Und das, was diese Serie auch tut, ist, Frauen, die zu dieser Zeit, ja, also das war ja echt eine super Macho-Szene und Frauen auch eine Präsenz in dieser Serie zu geben und ihren Blickwinkel und ihr Dasein damals in dieser Musikszene irgendwie darzustellen, was echt stark ist und was für, fand ich als Mann, ich meine, ich habe damals ja nichts damit zu tun gehabt, aber man schämt sich für die Männer teilweise in dieser Serie. Also wie die mit Frauen umgehen und was für eine Einstellung die allgemein haben, wie man denkt, so Gott, was für Affen sind das bloß. Ja. Also aber das macht diese Serie wirklich, wirklich stark und gut.
Cool. Ja, die gucke ich mir auch an. Finde ich super. Also ich habe auch ein bisschen Couch gemacht, kein Kino. Und ich habe mich mal, um bei der Musik zu bleiben, nochmal um einen Oscar-nominierten Film gekümmert, und zwar den indischen Film RRR. Der ist ja hat er eine Nominierung bekommen für besten Song Natu Natu. Und dann bin ich so ein bisschen weiter so in die indische Filmszene reingedriftet und habe mir noch die Mumbai-Saga angeschaut und muss sagen, ey, ich finde das so geil. Ne? Also RRR geht ja im Prinzip um zwei komplett gegensätzliche Menschen. Der eine ist ein Polizist und der andere wohnt auf dem Dorf. In Indien ist sozusagen der Beschützer dieses Dorfes. Und dann wird ein Mädchen entführt von englischen Kolonialisten, sozusagen einfach mitgenommen aus diesem Dorf, so nach dem Motto, ja, können wir, und die arbeitet dann bei uns, bleibt bei uns. Und dann will der Beschützer des Dorfes das Mädchen befreien, trifft auf diesen Polizisten. Die beiden haben so eine geile Rettungsaktion und befreunden sich. Und das ist dann so die innigste Männerfreundschaft aller Zeiten.
So wie zwischen uns beiden.
So wie zwischen uns beiden, nur dann irgendwann realisieren sie, oh Gott, der eine jagt den anderen und dann müssen sie sich entscheiden zwischen Freundschaft oder Feindschaft. Und,
wie der eine jagt den anderen.
Genau, weil der Polizist soll sozusagen verhindern, dass der Beschützer des Dorfes das Mädchen findet, weiß aber nicht, als die sich beide treffen, dass er das ist und merken einfach, die ticken gleich und werden so wie Brüder. Es ist 3 Stunden lang mit so unfassbaren Tanzszenen, aber auch Actionsequenzen. Also James Cameron, habe ich ja schon mal gesagt, hat sich darüber ja in Tiefe und Breite und Größe ausgelassen, weil er so ein riesen Fan dieses Films ist. Und wie gesagt, in der Mumbai-Saga geht's dann basierend auf True Events, wie man so schön sagt, um einen Mann, der sozusagen zum Mafiosi von Mumbai aufsteigt und also so ein Mafia-Epos. Und da gibt es so viele, also Nummer 1, indische Actionfilme arbeiten so viel mit Slow-Mo, also so mit ja. Slow-Motion. Also das heißt, ich glaube, wenn du alle Slow-Mos schnell abspielen würdest, wäre jeder Film eine Stunde kürzer. Aber das ist echt, also das ist so... Also so ganz theatralische Musik, immer Close-ups von den Augen, wie sie sich angucken. Relativ, an dem Mumbai-Saga wird relativ wenig gesprochen. Es wird immer nur in Zeitlupe gegangen oder gekämpft. Ne? Es ist der absolute Wahnsinn. Aber es macht trotzdem total Bock. Und es ist so diese Urtriebe. Da finde ich, also in der Mumbai-Saga finde ich die Rolle der Frau, ehrlich gesagt, auch ein bisschen sehr pseudomäßig flach. Aber Das sind Filme, die machen einfach Spaß. Und ich finde, was die halt wirklich so geil machen, ist dieses Spiel aus Farbe, Action, Klischee, großer Liebe. Und in der Mumbai-Saga, weil ich wollte auf den Film ein bisschen eingehen, das ist so lustig, dann machen sie so Verfolgungsjagden, ne? Aber dann steigen sie halt in Trabi ein und verfolgen dann so einen alten Mercedes. Also es ist ja logisch, dass das dann keine hochwertigen Lamborghinis oder sowas sind. Aber das ist halt so Kleinbusse. Dann steigt dieser indische Held, mir fällt sein Name gerade nicht ein, der wirkt so wie so Arnold Schwarzenegger auf Indisch, in diesen Bus ein. Und das ist so ein kleiner Mitsubishi-Bus, da passen von dem noch nicht mal 2,5 rein. Aber das sind dann so Verfolgungsjagden. Das sieht so total lustig aus. Aber trotzdem cool. Und es gibt eine Action-Sequenz. Auch da treffen dann natürlich alte Freunde aufeinander, auch ein Polizist und der Bösewicht. Und die kloppen sich in so einer öffentlichen Toilette. Und das hat mich, also es ist, glaube ich, auch im Prinzip kopiert von der Prügelei.
Mission Impossible.
Wie bitte? Mission Impossible, genau.
Mission Impossible.
Henry Cavill und Tom Cruise, wo die sich ja so dermaßen an die Gurgel gehen. Ist ja einer der größten Kampfszenen überhaupt. Aus diesem Genre und das kopieren sie 1:1. Also ich bin ja jetzt so ein bisschen eingetaucht und gucke mir da jetzt noch ein paar mehr an. Hatte da aber sehr viel Spaß bei, aber das ist zeitweise wirklich so ein bisschen sehr klischeehaft, aber das funktioniert halt und ich kann allen nur raten, Natu Natu ist ein toller Song, der wird ja auch bei den Oscars sehr wahrscheinlich performt werden. Bin ich mal gespannt, ob der eine Chance hat, weil der hätte meiner Ansicht nach auch als bester fremdsprachiger Film nominiert werden müssen. Hat es dann da leider aber nicht geschafft.
Aber du sagst es gerade, da wird auch getanzt in dem Film. Also ist es schon so ein Bollywood-Ding dann? Also wie man das klassisch kennt, dass die auf einmal da so Gruppentänze machen?
Ja, aber das ist eher so ein... Also in RRR kommen die dann, das ist ja zu Zeiten der britischen Kolonialherrschaft und dann kommen sie in diesen riesen Palast, wo der britische Offizier, keine Ahnung, einen Empfang hält oder irgendwas und die sind halt so Männer des Volkes, ne? Und kommen dann da rein und werden so ein bisschen belächelt von den englischen Aristokraten. Und dann packen die halt mal kurz ihre Tanzschuhe aus. Und das ist echt super. Also, weil das ist in so einem Riesenpark, in so einem Riesenanwesen. Und dann dancen die da und dann machen die solche Übungen vor und dann sollen die Engländer das nachtanzen und dann ist das so ein Stand-off, wer länger durchhält und am Ende fallen die Engländer alle in Ohnmacht und der eine hält das dann bis zum Ende durch und das ist aber es macht Spaß. Also es ist cool. Du guckst es dir an.
Ich habe bislang überhaupt zum indischen Film gebe ich zu nie so richtig den Zugang gekriegt.
Also das ist ein Film. Ich meine, wie gesagt, du musst dich auf 3 Stunden einlassen. Ne? Also Englisch mit Englisch-Indisch mit Untertiteln. Aber ich bin da reingerutscht in diese Welt und ich finde das wirklich beeindruckend. Ne? Dann gibt es auch so eine Szene, wo so ein Wagen reinrast mit Tigern und Löwen und allen und die attackieren dann die Engländer und so. Und das ist alles CGI, aber das sieht wirklich gut aus. Also wirklich richtig gut.
Und ja, nicht so wie bei der Schwarm. Ich habe ja da.
Hast du jetzt geguckt?
Ich habe es angefangen, ich habe aufgehört wieder. Es ist wirklich, ich will mir ja gerne mal ein eigenes Bild von allen Sachen machen, irgendwie die es so gibt. Und ich hatte die vielen schlechten Kritiken gehört, wir hatten darüber gesprochen, du fandst ihn ja auch nicht gut. Ich muss leider allen komplett recht geben. Das Ding ist so vergrützt irgendwie, das ist wirklich furchtbar.
Ja, schade. Also obwohl ich die Special Effects bei der Schwarm gar nicht so schlecht finde, der Rest ist so ein bisschen, aber es ist so krass, ne? Weil ich habe mit meiner Mutter drüber gesprochen und die meinte so, ich finde die Serie so toll, wieso findest du die doof? Und dann habe ich mich auch so selber in Frage gestellt, warum finde ich die doof? Aber wir haben da ja ähnliche Tendenzen. Es ist einfach so ein bisschen flach und kommt einfach nicht so richtig aus dem Quark. Und ich habe jetzt übrigens gehört, dass der Showrunner, für den ja immer Werbung gemacht wurde, so nach dem Motto von Game of Thrones und sowas.
Ja.
Der hat bei Game of Thrones, war der nicht Showrunner, ne?
Sondern?
Also das ist seine erste Serie als Showrunner.
Ja.
Ne? Also
hat er überhaupt nichts mit Game of Thrones zu tun?
Ich dachte, doch, aber auch immer nicht in der Funktion, ne? Also weil das ist ja immer Werbung dafür gewesen und ich möchte mir jetzt auch nicht zu nahe treten, das ist dann auch immer gemein. Ne?
Ich glaube, du musst nochmal erklären für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, was ein Showrunner, glaube ich, für, ich glaube, das ist
ja, also ein Showrunner ist derjenige, der im Prinzip die Show von A bis Z durchplant, ne? Also sozusagen umsetzt. Das nennt man Showrunner heutzutage. Also der inhaltlich, genauso wie visuell, genauso wie castingtechnisch, eigentlich in alles involviert ist, was da passiert. Außer, dass er jetzt das Ganze bildlich, regietechnisch umsetzt.
Ja, genau.
Aufreger der Woche.
Steven Spielberg. Ich bin fassungslos, was der Mann gerade von sich gibt. Also,
wieso?
Naja, war er in einer US-Talkshow und da hat er sich hingesetzt und erzählt, dass er an UFOs glaubt und die US-Regierung ganz viele Sachen vor der Bevölkerung verschweigen würde. Da würden Sachen im Hintergrund vorgehen, die könnten wir uns gar nicht vorstellen. Und ich meine, gut, dass er so einen Hang zu E.T. und Co. hat. Irgendwie hat ja viele Filme in die Richtung gedreht irgendwie. Das wussten wir. Aber dass er so eine verschrobene Wahrnehmung hat, irgendwie finde ich schon echt extrem.
Wieso? Aber, also, aber da bin ja, ich jetzt mal gespannt.
Richtung,
aber was?
Weil das in die Richtung Verschwörungstheorien geht irgendwie. Da werden alle Sachen vor uns geheim gehalten irgendwie und es gibt andere Wesen auf der Welt und im All und was ja durchaus sein kann irgendwie. Aber ich glaube ganz fest daran, dass es keinen Beweis dafür gibt irgendwie und dass es auch nicht in der Area 51 oder sonst irgendwo irgendwelche Beweise für außerirdisches Leben gibt oder irgendwelche Aliens, die sie gefangen haben, dort in Käfig sitzen irgendwie. Sorry, das glaube ich einfach nicht.
Doch. Okay, also aber da, also Nummer 1, ne? Ich glaube ja, es ist völlig absurd, nicht zu glauben, dass es da draußen nicht anderes Leben gibt. Ne? Also das sage ich jetzt mal allgemein. Independence Day als Film damals von Roland Emmerich hat ja ganz viele von diesen Sachen auch aufgegriffen, ne? Area 51, ne? Dass sie da UFOs hatten, dass das abgestürzt ist, dass sie schon lange wissen, dass da irgendwas passiert. Also ich frage mich jetzt, warum sollte das nicht so sein, ne? Also warum sollte es nicht andere Lebewesen geben, die smarter sind als wir und genau das tun können, was wir ja wollen? Wir wollen ja im Prinzip, wenn wir könnten, mit Lichtgeschwindigkeit überall hinfliegen, würden wir ja auch das Weltall erkunden und uns umschauen, ob es irgendwo anderes Leben gibt. Ich glaube, also ich unterstütze jetzt nicht das, was mein Namensvetter behauptet, komplett, aber Ich glaube schon, dass es Dinge gibt, die unterschiedlichste Regierungen wirklich vor uns zurückhalten, aus dem einfachen Grund, weil wir das gar nicht verdauen könnten. Überleg mal, was hier los wäre. Wenn du wirklich rausfinden, wenn es wirklich so ist, dass sie irgendwo ein Raumschiff haben oder irgendwo ein Außerirdischen oder irgendwo ist was abgestürzt. Weißt du, was dann hier los ist? Die Leute kommen ja noch nicht mal damit klar, wenn die Milch statt 50 Cent 1,40 € kostet.
Ja, ich weiß nicht. Also ich bin schon bei dir, dass wir jetzt, glaube ich, ist vielleicht bisschen, was heißt naiv ist, aber zu glauben, ja, höchstwahrscheinlich wird es irgendwo da draußen irgendwie anderes Leben in irgendeiner Form noch geben. Da bin ich dabei. Aber als Steven Spielberg auch in vor allem im verrückten Amerika, und wir wissen irgendwie, wie viel Querköpfe es da gibt, irgendwie sich ins Fernsehen zu setzen, zu sagen, so die Regierung ist gemein und verheimlicht und Sachen.
Aber da gehen hat Dinge er das vor so
sich
gesagt?
So hat er das gesagt. Da gehen Dinge vor sich, davon ahnen wir überhaupt nichts. Mein erster Reflex war, als ich das gesehen habe, dass er, okay, Mr. Spielberg, du drehst höchstwahrscheinlich gerade irgendwie oder bist dabei, einen neuen E.T., Krieg der Welten, keine Ahnung, Film zu drehen irgendwie, der sich mit außerirdischem Leben auseinandersetzt, und du fängst jetzt schon an, irgendwie das Thema ein bisschen hochzukochen. Irgendwie.
Also, echt? Ja, da bist du ja aber auch ein Verschwörungstheoretiker, wenn du das überall reininterpretierst. Da bist du ja selber.
Die große
Spielberg-Verschwörung. Steven Spielberg. Genau. Also ich finde das jetzt, ich finde, es kommt immer darauf an, wie man sowas formuliert und was man dazu sagt. Aber ich finde das jetzt grundsätzlich, also wie gesagt, es gibt genügend Leute, die spinnerte Theorien haben, aber das finde ich jetzt gar nicht so abwegig, dass es das geben könnte. Ich finde viel schlimmer, und das ist mein Aufreger der Woche, was gerade in deutschen Kinos abgeht. Ne? Also diese grundsätzliche Verrohung von Kinopublikum. Dieses kontinuierliche Telefonieren, wir haben uns da ja schon drüber ausgelassen, du flippst ja aus, wenn jemand neben dir Popcorn isst. Ich finde, da gibt es unterschiedliche Popcorn-Esser, ne? Leise oder Esserin und ein bisschen lauter. Aber das, was da jetzt gerade passiert ist in Bremen, in Köln, in Hamburg, vor allen Dingen bei Creed 3 Filmvorstellungen, das finde ich so ein absolutes Desaster. Und man vermutet dahinter ja einen TikTok-Trend, ne? Dieses so, wir versuchen, dass die Vorstellung abgebrochen wird, also die Filmvorstellung, und wir alle rausfliegen. Dann denke ich immer so, was ist denn daran geil?
Also ja, ich glaube, wir müssen noch einmal für alle, die das noch nicht so richtig mitbekommen haben, ich finde das auch ein Mega-Aufreger. Es ist in diesen Kinos, in Köln und Essen war es ganz extrem, in Hamburg ist es auch dazu gekommen.
Ja, mit Hundertschaften von Polizei.
Genau, dass mehrere Jugendliche vor allen Dingen in dem Fall die Kinovorstellung so massiv die ganze Zeit gestört haben, über Sitze gelaufen sind, rumgesprungen sind, die ganze Zeit laut geredet, gesungen haben, alles Mögliche um
sich gekloppt haben, ne? Also gekloppt Spaß haben, gekloppt haben.
Genau. Alles mit dem Ziel, dass am Ende die Polizei anrücken soll und die Kinovorstellung abbrechen muss. Und ja, offenbar, wie du gerade gesagt hast, ist dann ein neuer TikTok-Trend, der irgendwie die Leute dazu aufruft, irgendwie, hey, macht so da Schulter dran irgendwie. Ich bin da fassungslos. Ich bin fassungslos irgendwie, wie was in einigen Köpfen vor sich geht.
Ich finde, das ist total asozial. Das ist eine absolute Frechheit. Und stell dir mal vor, du und ich sitzen da in diesem Kino drin und dann stehen wir auf und sagen, ey Leute, könnt ihr das mal lassen? Und dann wirst du mit Popcorn und Nachos beschmissen, bepöbelt, wirst zwischendurch irgendwie abgefilmt, dann drehen die Leute alle durch. Kann mir einer mal erklären, was ist daran cool? Also was ist Sinn und Zweck dieser Sache? Nummer eins, es ist für alle anderen zahlenden Gäste ganz, ganz schlimm. Nummer zwei, wie fühlst du dich, wenn du als junger Teenager alleine mal ins Kino gehst und zwischen diesen Assis sitzen musst? Da kriegst du Angst. Und das ist doch das Schlimmste, was passiert. Nummer drei, den Kinos geht extrem viel Kohle verloren dadurch. Nummer vier, sie müssen das alles sauber machen. Nummer fünf, die Filme verlieren ja auch Box-Office-Kohle. Und Nummer 6, wo soll das denn hinführen? Das war letztes Mal ja schon bei den Minions so, wo das dann so stylisch war. Alle kommen in Anzügen, in schwarzen Anzügen, setzen sich rein. Das finde ich ja okay, ne? Also wenn ihr so einen Flashmob macht und so. Aber in der Sekunde, in der es Randale gibt, in der Sekunde, in der Menschen bedroht werden, in der Sekunde, in der ihr Dinge kaputt macht, rumbrüllt, warum? Warum kann mir das einer von diesen Spacken mal erzählen? Das nervt mich so dermaßen.
Da gibt es keine. Niemand wird dir erklären können, warum sie das cool finden, warum sie das machen.
Ja, aber also jetzt mal ganz im Ernst, das muss in irgendeiner Art und Weise aufhören, dass das jetzt Trend ist, dass das jetzt auf einmal gesellschaftsfähig wird und akzeptiert wird und man nichts gegen machen kann. Dann verweist du dieses Hauses und kommen sie beim nächsten Mal wieder. Ich habe überhaupt gar keinen Bock mehr drauf, ins Kino zu gehen, wenn ich solche Idioten-Geschichten höre. Warum? Warum?
Ja, und es fängt im Kino an und es wird weitergehen, wird an anderen Plätzen und so weiter und wie. Und letztendlich ist es einfach, ja, allen Mitmenschen gegenüber unfassbar respektlos. Und diese Typen ziehen nur irgendwie ihr Ding durch irgendwie und scheißen wirklich auf alles um sich rum.
Ja, aber das, also das ist ja dann anscheinend wirklich ein gesellschaftliches Problem. Ne? Wir haben ja in der letzten Woche über Sonne und Beton gesprochen. Ein Film, der ja zeigt, was los ist, ne? Also in der Perspektivlosigkeit vieler Jugendlicher. Ne? Und da muss dann meiner Ansicht nach, aber auch das ist ja ein viel größeres Problem, ohne das jetzt riesiger zu machen, als es vielleicht ist. Aber dann muss sich die Politik einfach auch mal überlegen, was machen wir in Zukunft? Ne? Wie können wir einfach diese Ghettoisierung und diese Verrohung der Gesellschaft auch aufhalten? Das heißt, wie können wir garantieren, dass Jugendliche ihren Frust über das, was passiert, schulisch, haben wir auch schon mal drüber gesprochen, das ist ein Desaster, was an deutschen Schulen unterrichtet wird und auch teilweise passiert. Ne? Wir haben Lehrermangel von 25.000 oder mehr in Deutschland. Aber da muss man sich ja überlegen, wo führt das hin? Also das sind ja Anzeichen für etwas, was nicht geht. Und dann kann man ja auch Vergleiche ziehen, zum Beispiel zu Frankreich. Ne? Da gab es ja auch Kinorandale. Aber wenn sich da auf einmal ganze Banlieues, da gibt es ja auch Filme drüber, genau, auf einmal nur noch Straßenklopper reinlassen, wo geht das hin?
Na, vor allen Dingen, Steven, der Punkt ist irgendwie gerade bei dieser Kino oder diesen Kinoaktionen, was mir so on top zu denken gibt, ist auch dieses, dass da Leute sind, die offenbar auch wirklich keinerlei Angst oder gegenüber mit der, also davor haben, von der Polizei zum Beispiel festgenommen zu werden. Die bleiben ja da, die legen es ja, das ist ja nicht so, dass die bis zum bestimmten Punkt warten, dass die Polizei anrückt und dann fliehen, ja, sondern die bleiben da, legen sich auch noch mit den Polizisten an und nehmen auch in Kauf, dann in Gewahrsam genommen zu werden und vielleicht auch eine Anzeige zu kassieren und so weiter. Und das ist irgendwie so ein nächster Step noch, wo ich denke so, wow, die haben so vor gar nichts mehr Respekt.
Ja, also ich glaube, da muss man wirklich, muss man sich wirklich überlegen, wie das in Zukunft funktioniert. Und alle, die zuhören, die jemanden kennen, der da dabei war, ihr sagt denen nochmal, das ist totaler Quatsch. Was für ein Blödsinn. Sollen die echt ihre Energie woanders reinstecken, als anderen Leuten die Freizeit zu versauen und im Prinzip ja auch so viele Jobs zu gefährden durch so ein Verhalten. Regt mich absolut auf. Aber dieses, Entschuldige.
Und ja, und die Leute, die jetzt zuhören, die dabei waren irgendwie und irgendwie auf die blöde Idee kommen, uns irgendwie Mails oder sonst sowas zu schreiben, wo sie erklären wollen, warum sie das machen und wie, lass es sein.
Ja, bitte.
Es bringt sowieso nicht irgendwie, weil die Erklärungen irgendwie werden nur dummerhaft sein irgendwie und im Zweifel.
Obwohl, ich würde mir das gerne mal durchlesen, wie doof das ist, wie sie das erklären. Ja, finde ich auch ganz spannend. Also wenn ihr dabei wart, schreibt uns gerne mal eine Mail und erklärt mal, was da in eurer Birne losgeht. Und ich lese das kurz mit Tim durch, dann geht Tims Puls wieder innerhalb von 2 Sekunden auf 4.800 und dann koche ich ihn wieder runter mit einer netten Geschichte. Aber das ist ja, kommen wir vielleicht von diesem Aufreger zu einem anderen Aufreger, der ja auch mit den Oscars zusammenhängt, ne, aus dem vergangenen Jahr, die Ohrfeige von Will Smith, die ja, sag ich mal, zu vielen Repercussions, wie man so sagt, im Englischen geführt hat, ne, ausgeschlossen aus der Academy, Chris Rock, irgendwie der das Opfer. Und jetzt, ganz spannend, Timmy, weil neben mir im Comedy Store, also neben dem Hotel ist der berühmte Comedy Store, wurde am vergangenen Samstag live das erste Stand-up von Chris Rock gezeigt, indem er sich extrem ausgelassen hat über diese ganze Will Smith, Jada Pinkett Smith und Ohrfeigengeschichte. Und das sorgt hier gerade in Amerika für Riesenschlagzeilen. Und ich kann ja nur, also ihr wisst alle, Chris Rock hat auf der Bühne die Frau von Will Smith, ich würde es jetzt mal sagen, beleidigt, ne?
Genau, er hat einen Witz über ihren Haarausfall. Sie leidet unter einer Krankheit, wodurch ihr die Haare ausfallen und sie trägt mittlerweile schon seit ein paar Jahren eine Glatze. Das ist für sie ein sehr, sehr sensibles, schmerzhaftes Thema und darüber hat Chris Rock bei den Oscars im vergangenen Jahr einen Witz auf der Bühne gemacht.
Genau, und hat dafür eine kassiert von Will Smith und das verurteilen wir ja so oder so, das funktioniert so nicht, das ist auch nicht das Bild, was er hätte abgeben sollen. Aber, und das ist jetzt ganz spannend, in diesem Special kann man auch auf Netflix sehen, tut Chris Rock so, als wenn er das Opfer ist. Also komplett, ne? Als wenn er überhaupt nichts dafür kann. Und zieht da extrem über die beiden her. Ich habe dann gestern im Auto so eine Talkshow im Radio gehört, wo Stevie Wonder zugeschaltet wurde, der gesagt hat, ja, ey, super special und er kann das total verstehen. Chris Rock, wo dann der Moderator meinte, ja, aber ganz kurz mal, warum kannst du das verstehen? Also, wenn er wirklich das Opfer ist, ne? Warum kommt dann sein Special eine Woche vor den Oscars raus?
Natürlich.
Nummer eins. Natürlich. Warum kassiert er dafür 40 Millionen Dollar? Und Nummer drei, ne? Also warum hat er nicht schon viel früher etwas dagegen getan? Und wenn ihn das so wurmt, ne? Das war dann auch die Diskussion. Warum treffen sich die beiden nicht mal und diskutieren das aus? Also,
du hast richtig. Eine Woche davor, 40 Millionen kassierte dafür. Eigentlich, wenn Chris Rock ein fairer, netter Bursche wäre, dann würde er Will Smith die Hälfte abgeben. Weil, wenn wir auch mal ehrlich sind, ist er, bevor diese Ohrfeige stattgefunden hat im vergangenen Jahr, war Chris Rock eigentlich mehr oder weniger abgemeldet in Amerika auch. Der hat noch sein Stand-up-Programm gehabt, aber war kein großer Erfolg. Die letzten Filme, ich erinnere nur Saw Teil 95, irgendwie hat er ja auch gedreht, sind alle mehr oder weniger unter Ausschluss der Öffentlichkeit abgelaufen. Also die große Karriere des Chris Rock war vorbei und durch eine Ohrfeige ist er wieder so ins Gespräch gekommen und das ist das ganze Ding ist auch jetzt ein bis ins kleinste Detail von guten Managern geplantes Ding, der Zeitpunkt, was er sagt. Und er hat ja auch nicht nur über Will Smith gesprochen, und er hat ja auch noch über ein anderes Thema gesprochen, über Meghan Markle zum Beispiel. Ja, genau. Also, und hat sich Meghan und Harry auch vorgenommen irgendwie, und die durch den Kakao gezogen. Also das ist alles ganz genau geplant.
Ich wollte noch eine Sache ganz kurz sagen zu Chris Rock. Ja. Das ist ja, also in diesem Zuge wird natürlich auch seine Oscar-Moderation auch nochmal auseinandergenommen und analysiert, ne? Und damals, das muss man dazu ja sagen, ich finde, er ist ja auch kein Sympath, ne? Also ich bin nicht Lager Chris Rock. Ich finde nicht gut, was Will Smith gemacht hat, aber ich finde definitiv, dass Chris Rock es in der Vergangenheit überzogen hat. Und es haben sich ja damals nach seiner Moderation ganz viele aus Hollywood über seine aggressive Art zu moderieren oder Witze zu machen, aufgeregt, ne? Also der hat ja eine ganz aggressive Art, Comedy zu machen, die ich auch sehr schwierig finde.
Absteiger der Woche.
Unser guter, oder deiner nicht, weiß ich ja irgendwie, aber mein guter Freund Jeremy Clarkson ist wirklich der Absteiger der Woche, muss man leider so schön sagen. Wir hatten ja auch vor ein paar Folgen schon mal darüber gesprochen, was bei Jeremy so los war. Also vielleicht einmal nochmal für alle, die es nicht gehört haben. Jeremy Clarkson, britischer Moderator, bekannt geworden durch die BBC-Sendung Top Gear, eine Autosendung, ist dann bei der BBC rausgeflogen, weil er einen Produzenten am Set geschlagen hat, was natürlich wirklich auch überhaupt nicht geht. Da hat die BBC ihn gekündigt. Er ist dann einen Tag später bei Amazon Prime unter Vertrag genommen worden, um dasselbe Format, nämlich dieses Top Gear unter einem neuen Titel, The Grand Tour, wie auch immer man das ausspricht, für Amazon Prime zu produzieren. War jahrelang die erfolgreichste TV-Sendung oder Streaming-Sendung der Welt und hat vor knapp 2 Jahren dann angefangen, eine weitere Sendung zu machen, nämlich Clarksons Farm, in der er einen Bauernhof versucht in England zu bewirtschaften, obwohl er gar keine Ahnung vom Bauernsein hat und von all den Sachen, die man da machen muss. Und ich bin ein großer Clarkson-Fan, weil ich seinen britischen Humor mag. Ich mag, dass der unangenehm ist, dass der Sachen ausspricht, die andere sich nicht auszusprechen wagen. Ich muss aber auch zugeben, er schießt übers Ziel hinaus, jemand zu schlagen geht gar nicht. Und das hat ihn jetzt den Job gekostet. Er hat auch über Meghan und Harry hergezogen. In einer Kolumne, die er für die Sun geschrieben hat, hat er geschrieben, dass er sich wünschen würde, dass man Meghan, also mehr oder weniger so im O-Ton war es, Meghan nackt durch die Straßen treiben würde und sie mit Hundekot bewerfen sollte, weil sie sich so mies benommen hat gegenüber dem Königshaus in England und er das so schlimm findet, was Harry und sie so anstellen und deshalb müsste man sie so behalten. Behandeln. Das ist natürlich... Es ist too much. Das ist letztendlich, kann man sagen, eine Aufforderung irgendwie auch Frauen gegenüber gewalttätig zu werden. Es geht alles nicht. Also dementsprechend bin ich schon dabei. Da ist er übers Ziel hinausgeschossen. Und das ist ihm jetzt zum Verhängnis geworden, weil Amazon seinen Vertrag gekündigt hat. Also meines Wissens wird es jetzt noch eine Folge The Grand Tour geben oder eine Staffel The Grand Tour und eine Staffel von Clarkson's Farm. Die dritte, die wird noch abgedreht und dann ist es vorbei für ihn.
Ja, aber nicht nur das. Er ist jetzt ja auch seinen Job los als Wer wird Millionär-Moderator. Das ist ja auch noch zusätzlich passiert. Ne? Also der steht gerade vor dem Aus. Also ich glaube, dem wird es finanziell gut gehen und er ist abgesichert. Aber er hat ja wenig gelernt aus den vergangenen Jahren. Diese Art der Verrohung. Ne? Also ich finde ja, Comedy ist ja ein dehnbarer Begriff. Und es ist viel erlaubt in der Comedy, aber ich glaube, dass Jeremy Clarkson einfach manchmal denkt, noch brutaler, noch aggressiver ist lustig und das geht halt gar nicht. Ne?
Also, aber Steven, da muss ich dir die Frage stellen, um auch nochmal so einen Vergleich mit Chris Rock herzustellen oder zu setzen. Chris Rock hat diesen schlimmen Witz über Will Smiths Frau gemacht, hat sich dafür nie entschuldigt.
Nee, das stimmt.
Bei dieser Frau, niemals. Ja. Er stellt sich selbst als Opfer dar, irgendwie, er muss sich auch Will gegenüber, glaube ich, nicht entschuldigen, aber Jada Pinkett Smith hätte durchaus eine Entschuldigung vielleicht verdient gehabt. So hat er nie gemacht. Jeremy Clarkson hat sich mittlerweile, glaube ich, dreimal öffentlich bei Meghan und Harry entschuldigt dafür. Und versucht das gerade zu rücken, beziehungsweise irgendwie seine Sicht da nochmal klar zu machen. Und aber auch deutlich zugegeben, dass er übers Ziel hinausgeschossen ist und dass er niemals in dem Fall Meghan so harsch angehen wollte, wie es passiert ist und ihm das auch leid tut. Ist da nicht dann irgendwann der Punkt auch erreicht, wo Meghan, Harry, vielleicht aber auch ein Sender, dass man dann sagen kann, okay, gut, der hat sich entschuldigt und damit ist das Thema dann auch gut und wir verzeihen jemanden, der einen Fehler macht?
Naja, ich glaube, das Problem ist ja, dass das ja nicht das erste Mal ist, ne? Also er hat jemanden geschlagen, er hat vorher ja schon Mitarbeiter malträtiert und ist die extrem böse angegangen. Jetzt schreibt er diese Kolumne. Also ich glaube, klar, er entschuldigt sich, aber er macht ja trotzdem weiter. Das ist ja nicht so, dass er, also er zeigt zwar Reue, aber er zeigt ja keinen Lerneffekt. Ich glaube, darum geht's ja. Also vielleicht ist es dann, also ich glaube, dass wir auf der einen Seite es werden zu schnell radikale Entscheidungen getroffen. Ne? Also du hast ja überhaupt gar keine Möglichkeit mehr, dich zu rehabilitieren. Das ist auch, da kann man wieder eine Oscar-Parallele ziehen. Ne? Vor ein paar Jahren hat man ja Kevin Hart gefragt, ob er die Oscars moderiert. Und dann hat jemand alte Tweets hervorgeholt, wo er sich homophob und frauenfeindlich in seinen Witzen geäußert hat und sofort wurde er sozusagen gecancelt. Ne? Also das ist ja ein ganz schwieriger Grund, auf dem man sich bewegt in der Hinsicht. Ich glaube, jeder hat schon mal etwas Falsches gesagt und ich glaube auch, jeder hat sich mal
definitiv
nicht
gut
verhalten. Die Frage ist halt, wie lange hängt das hinterher? Und bei Jeremy Clarkson ist, glaube ich, einfach das Problem, dass der ja an unterschiedlichen Punkten bisher in seiner Karriere unter Beweis gestellt hat, dass er seinen eigenen Kopf hat, ne, dass er weiß, es gehört dazu, sich zu entschuldigen, aber nicht viel daraus gelernt hat. Da gibt es andere Beispiele, wo man dann sagt, auch James Gunn und es gibt ja tausend Leute, wo auf einmal etwas aus der Vergangenheit rausgekramt wird, wo dann gesagt hat, aber so hast du dich damals verhalten, wo man dann auch sagt, ja, das war scheiße, aber ich habe ja daraus gelernt und jetzt bin ich anders, ne? Ich finde schwierig, ich finde einige Entscheidungen auch zu hart. zu drastisch. Ich bin jetzt kein Jeremy Clarkson-Fan, ne? Ich habe mir das gerne ab und zu mal angeguckt, aber das ist eine absolut berechtigte Frage von deiner Seite. Sehe ich genauso. Ne? Ich überlege, also ich denke da nur manchmal, Jeremy Clarkson muss doch wissen, wenn er diese Kolumne in der Sun schreibt, zu einem Zeitpunkt, wo so und so alle über Harry und Meghan reden, dass das gefundenes Fressen für die Öffentlichkeit ist. Also er muss sich ja schon drüber im Klaren sein, was für Auswirkungen das geschriebene Wort da haben. Und das ist schon mit Scheiße beschmeißen, durch die Straße treiben, nackt und so. Das geht zu weit. Ne? Das ist auch, ja, das finde ich dann geht, in der Sekunde auch nicht lustig.
Ne? Das geht definitiv zu weit. Ich glaube, dass da Clarkson ist halt bekannt dafür, Sachen auszusprechen und zu kritisieren, auch zum Beispiel die britische Regierung, was viele sich nicht in der Form so trauen. Dafür, glaube ich, lieben ihn die Briten auch, dass er halt irgendwie so eine Mentalität hat. Ich spreche das so an. Vielleicht ist da auch so ein bisschen, die Geister, die ich rief, indem ich irgendwie dafür stehe, bin ich der Meinung, immer noch einen draufzupacken, immer noch mehr genau. Gas zu geben und so weiter. Und dann komme ich am Punkt und tue vielleicht Sachen irgendwie, die ich im Endeffekt gar nicht so meine. Ich zumindest finde es schade, ich habe diese Sendung, ich bin überhaupt gar kein Autofan und fahre auch gar nicht so gerne Auto.
Kannst du ja auch nicht so gut, ne? Also das ist
wollte ich gerade sagen. Alle, da kommen wir gleich nochmal zu so einer Geschichte irgendwie, aber alle, die mich kennen, wissen, dass ich auch nicht der beste Autofahrer auf diesem Planeten bin. Aber ich habe mir trotzdem The Grand Tour immer gerne angeguckt, weil es so viel mehr als eine Autosendung für mich war und ich diese Typen einfach gut fand.
Ja, das kann ich auch absolut verstehen.
Serie der Woche.
Kommen wir mal zu etwas Positivem und zwar wieder zu einem wirklich genialen Ding aus deutschen Landen und zwar einer Serie, nennt sich Luden. Für alle, die es nicht wissen, Luden werden Zuhälter genannt. Ne? Und
Zuhälter werden Luden genannt.
Zuhälter werden Luden genannt. Vielen herzlichen Dank. Da kennst du dich besser aus.
Genau. Und wer die Serie geguckt hat, weiß auch schon, Nutte ist eine Beleidigung und Hure ist eine Berufsbezeichnung.
Ah, okay, siehste. Und es geht da im Prinzip um Hamburg, Anfang der 80er Jahre, ne? Und zwar über den schönen Klaus Barkowski, der sozusagen gerne Glamour und Reichtum in seinem Leben haben möchte. Er ist ein smarter junger Mann und er möchte gerne zum großen Zuhälter Luden aufsteigen und fängt an als Anführer eines kleinen kriminellen Kartells namens Nutella-Bande, die es ja wirklich gibt, und mischt sozusagen den Hamburger Kiez, ne?
Also
in den 80er.
Mittlerweile gibt es die nicht mehr.
Also genau. Und genau. Die Serie ist wirklich absolut beeindruckend. Ist natürlich Gewalt, Sex gehört logischerweise bei einem solchen Thema dazu. Mit Janet Hein, die das wahnsinnig gut spielt. Also wahnsinnig gut. Sie ist ja sozusagen die Edelhure, du hast es ja eben gerade gesagt, die sozusagen an der Seite von Klaus Barkowski eine ganz wichtige Rolle spielt. Und ich finde alle Darsteller und Darstellerinnen wirklich großartig. Das ganze Milieu, also wer schon mal auf dem Kiez war oder sich ein bisschen da zumindest auskennt, da gibt es ja auch viele Läden wie die Ritze, die eine wichtige Rolle spielen. Aber ich fand das wirklich richtig, richtig gut. Richtig gut.
Steven, ich bin da komplett deiner Meinung. Ich finde es eine derartig großartige Serie. Alle Darsteller sind tippitoppi. Also allen voran der Aaron Hilmer, der den Klaus Barkowski spielt. Der war mir, muss ich fairerweise sagen, vorher gar nicht so ein richtiger Begriff. Ich bin begeistert von dem, wie er den spielt. Ich weiß, es wird ein paar Leute geben, die sagen irgendwie, der hat so diesen Hamburger Schnack so drauf. So. Mhm. Und es wird bestimmt Leute geben, die sagen, das ist too much, so, das ist zu aufgesetzt. Wer auf dem Kiez ab und zu unterwegs ist, irgendwie, und auch heute noch irgendwie, weiß, dass das überhaupt nicht der Fall ist. Die Leute, da gibt es ganz viele Gestalten, die wirklich genauso reden mit diesem Zungenschlag irgendwie. Und das ist vielleicht für uns als Hamburger auch nochmal noch lustiger, ja. Sich das so anzuhören, wenn der da so losbrabbelt irgendwie mit seiner Art. Der macht das einfach großartig. Und du hast es gerade gesagt, Janet Hein, ich glaube, die hat schon über 100 TV- und Kinoprojekte in ihrer Karriere gemacht. Ich finde, das ist hier mit einer der besten Rollen, die Jeanette je gespielt hat.
Die ist einfach super gut. super, super gut.
Super, also, super, super gut. Ja. Ich hatte mal die große Ehre, mit Jeanette zusammen bei einer Autorallye teilzunehmen. Wir sind zusammen, es war eine Oldtimer-Rallye und Jeanette und ich sind zusammen in einem Opel Oldtimer gefahren.
Aber sie ist hoffentlich gefahren, nicht du.
Wir haben uns abgewechselt irgendwie, aber ich glaube, dass sie jetzt noch lachen wird, wenn sie daran zurückdenkt, wie ich gefahren bin. Und ich habe das vorhin ja schon gesagt, ich bin nicht der beste Autofahrer, ich gebe das offen zu. Es gab bei dieser Rallye so Teilprüfungen, die man absolvieren musste. Und eine war, da mussten wir so im Kreis einen Parcours fahren. Und es war eigentlich mehr oder weniger nur im Kreis fahren. Und du bist gestartet und musstest in einer bestimmten Zeit, also die durftest du nicht überschreiten, im Ziel ankommen. Also es ging nicht um Schnelligkeit, sondern es ging um Timing. Dass okay. du ungefähr so ab, dass du möglichst nah an dieser vorgegebenen Zeit ins Ziel kommst. So. Und ich habe es geschafft, mich auf dem Kreisverkehr zu verfahren. Es war so peinlich. Ich bin einmal zu früh links abgebogen und war dann auf einmal wieder beim Start. Und der Sprecher der Rallye hat sich auch lustig gemacht über mich und gesagt, guck mal, er fährt eine Ehrenrunde. Es war ganz peinlich.
Oh Mensch, mein armer Timmy, ich hoffe, du hast nicht zu sehr gelitten. Aber ich muss dazu auch nochmal eine Lanze brechen für Jeanette Hein. Ich habe jetzt schon viele Premieren auch mit ihr zusammen gemacht und sowas. Ich sehe sie auch, treffe sie auch immer wieder gerne. Eine so herzliche, liebenswerte, tolle Frau. Also ich gönne ihr all den Erfolg, der hoffentlich mit Luden noch größer wird, weil den hat sie sich absolut verdient.
Genau. Ich gönne den ganzen Team der Produktion, Regie, allen Darstellern, gönne ich, dass das Ding richtig durch die Decke geht. Und wer mal ein bisschen sich einen Spaß machen will, der sollte noch mal gucken, sich alte Folgen, es gab ja, der Kiez ist ja schon in vielen Serien und Filmen thematisiert worden. Und ich habe mich auch da am Anfang gefragt, wie bei Daisy Jones and the Six, brauchen wir eine weitere Serie über Zuhälter auf der Hamburger Reeperbahn und habe mir dann noch mal alte Folgen von Der König von St. Pauli von Dieter Wedel angeguckt.
Gedreht in München, der glaube ich, ne?
Gedreht in den Bavaria-Studios, ja. Wo übrigens Luden auch gedreht worden ist. Dazu gleich noch mal. Aber wer sich das anguckt, irgendwie, es ist wirklich Der König von St. Pauli, das sieht das ganze Setting ist irgendwie, als wenn du in der Lindenstraße gelandet bist und nicht auf der Reeperbahn. Ist mir damals, als ich das ursprünglich gesehen habe, nie so aufgefallen. Aber im Vergleich zu Luden wird einem das so bewusst. Aber wie gesagt, Luden ist auch in den Bavaria-Studios gedreht worden. Ich bin mir aber nicht sicher, ob es bei allen Szenen, zum Beispiel ist eine Szene, du hast es gerade angesprochen, spielt in der Ritze auch, wo der berühmte Hamburger Kneipe auf der Reeperbahn, wo die sich dann treffen. Also entweder haben die Setbauer da einen Monsterjob gemacht und das Ding wirklich so 1:1 nachgebaut, weil ich kann sagen, vor wenigen Tagen war ich noch mit Steven Gätchen in der Ritze und das sah genauso aus wie in der Serie da. Das sah genauso aus.
Das erinnerst du noch?
Ich habe mich rechtzeitig selbst evakuiert, bevor es völlig in eine falsche Richtung gegangen ist. Du bist ja noch da geblieben. Was ist noch was passiert, was ich wissen müsste?
Ja, wir sind da noch ein bisschen weiter über den Kiez gegangen, aber das hat nichts in diesem Kino- oder Couch-Podcast zu suchen.
Oh doch!
Es war auf jeden Fall ein sehr, sehr lustiger Abend mit unserer kleinen netten Runde. Ja, aber wie gesagt, ich finde es schön und ich glaube, als Hamburger geht einem so eine Serie wie Luden ja vielleicht noch ein bisschen näher, weil man das ja auch jetzt seit ein paar Jahrzehnten lebt. Aber wie gesagt, ganz, ganz toll umgesetzt. Ja, mein Lieber, ich muss jetzt gleich mal hier ein bisschen ran. Du kannst ja jetzt wieder schlafen legen bei deinem Job. Du hast ja, glaube ich, arbeitest eine halbe Stunde am Tag, den Rest verbringst ja bei einer Massage. Ich bereite mich jetzt ein bisschen auf die Oscars vor und freue mich auf unsere nächste Kino oder Couch-Edition internationaler Art und Weise, wo wir nochmal so ein kleines Oscar-Recap-Special machen werden, ne, wo ich, sag ich mal, aus meiner Perspektive erzähle und du auch aus deiner Perspektive, wie du das Ganze erlebt hast. Und vor allen Dingen haben wir auch eine kleine Oscar-Wette laufen. Wir füllen ja getrennt voneinander selbstverständlich einen sogenannten Oscar-Voting-Zettel aus und dann werden wir mal schauen, wer da richtig liegt. Ich werde zwei Kreuze setzen. Ne? Einmal, wen ich mir wünschen würde, wer gewinnt und wer ich glaube, wer gewinnt. Nur, dass ich das jetzt schon mal ankündige, damit es vielleicht für ein bisschen Diskussionsstoff sorgt.
Okay, das musst du aber dann genau kennzeichnen, weil ich habe meinen Tippzettel schon ganz artig abgegeben. Ja. Dann muss ich den nochmal irgendwie erweitern. Ich habe jetzt bislang nur die Gewinner, wen ich glaube, wer gewinnt.
Ja, genau, das mache ich auch. Aber das ist schon echt spannend, so, was hier auch mittlerweile so im Vorwege alles erzählt wird, welche Chancen da jetzt wie verteilt sind. Also zum Beispiel Cate Blanchett's Thron wackelt gerade hier so ein bisschen in Los Angeles, ne, weil Michelle Yeoh durch Everything, Everywhere, All at Once da gerade extrem Rückenwind bekommt. Also ich bin, es wird spannend. Also ich habe richtig Bock. Ich hoffe, ihr guckt alle zu. Ganze live auf ProSieben in der Nacht von Sonntag auf Montag und dann wird ein bisschen drüber geplaudert. Also ich wünsche euch eine tolle Woche, Timmy, und du bleibst vor allen Dingen gesund und ich herze dich aus der Ferne. Mein Herz schlägt immer für dich, aber ich herze dich auch aus der Ferne.
Ich herze dich auch zurück, fühl dich geknutscht und befummelt.
nee, das
pass
nicht,
auf,
bitte.
Pass auf in der Sonne, ja, das creme dich immer gut ein.
Ja.
Und dann, mein Lieber, ja, sehen wir uns in wenigen Tagen ja schon wieder.
Sehr schön.
Bis dann.
Tschüss.
Tschüss.
Kino oder Couch wurde euch präsentiert von unserem Kinopartner Sinistar.